Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RefLab.
Hallo Stefan.
Hi,
weißt du, was ich nicht mehr glaube? Ich glaube nicht mehr, dass Liebe nett ist.
Du glaubst nicht mehr, dass Liebe nett ist.
Genau.
Das klingt irgendwie so, als hättest du zu viele Postkartensprüche gelesen in den Ferien. Was willst du uns damit sagen, Manu?
Ja, also die Überzeugung geht ein bisschen gegen eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, oder eine Vorstellung von der Liebe Gottes, eine Rede vom lieben Gott, die einfach nur verharmlosend und verbürgerlichend und zahnlos ist. Und mir begegnet, vor allem wenn ich die Jesus-Geschichten lese im Neuen Testament, mir begegnet in Jesus ein Mensch, der zwar die Liebe Gottes unübertrefflich verkörpert, aber der eben eine Liebe verkörpert, die alles andere als zahnlos und harmlos und nett und ganz sicher nicht bürgerlich ist. Und das will ich mit diesem Statement festhalten. Ich glaube, das ist so ein Stachel, den wir uns immer mal wieder setzen müssen, gerade in, sage jetzt mal, als Teilhaber eines sehr bürgerlichen Christentums.
Okay, aber dann erklär mal, wie stellst du dir denn diese nicht bürgerliche Liebe vor? Also was charakterisiert die? Wann ist diese Liebe unnett genug?
Ja, lass mich mal so sagen, meine Beobachtung, und das ist jetzt auch eine Beobachtung an meinem eigenen Leben, gell, ist immer wieder gewesen, dass jetzt vor allem natürlich mit dann Heirat und Familiengründung und so, dass eben das Leben wahnsinnig bürgerlich, harmlos, nett wird. Haus, Schrebergarten, Wellensittich, Hamster, was auch immer, die eigene Tomatenzucht, und die Welt schrumpft immer mehr zusammen und man ist so in einem eben harmlos bürgerlichen Dasein drin. Und für mich bedeutet schon die Inspiration, die ich jetzt auch aus dem Leben von Jesus ziehe, bedeutet für mich schon immer wieder diese kleine Welt aufsprengen zu lassen.
Aber heißt das eigentlich, du meinst damit, dass wir uns immer wieder daran gewöhnen, so ein Leben zu leben, in dem wir uns um uns selbst und unseren Goldhamster drehen? Und das, was du eigentlich möchtest, wäre eine Liebe, die sich auf andere ausrichtet, die für andere da ist. Oder geht es weiter, was du meinst?
Ja, es geht vielleicht schon weiter. Und ich sage mal, diese Liebe, die für andere da ist und sich auf andere ausrichtet, ich finde es einfach bemerkenswert, dass eine Religion, die sich auf Jesus Christus beruft, aha, zu einer derart harmlosen, auch zum Teil rückwärtsgewandten oder eingeigelten Realität gekommen ist, wie es heute oft jetzt in unseren Breitengraden der Fall ist.
Aber mach das mal etwas konkreter. Woran machst du das fest? Wo findest du, dass das, ich sage jetzt mal so ganz pauschal, gell, das Christentum oder die Kirchen oder so eingeigelt und harmlos geworden sind?
Ja, also wenn du an Christentum oder an Kirche denkst, aha, dann denkst du an Leute, die jetzt an der Speerspitze aktueller Entwicklungen stehen? Denkst du an Leute, die charakteristisch dafür sind, dass sie sich immer wieder radikal herausfordern lassen und dass sie bereit sind, sich, ich sage jetzt auch wieder unter dem Stichwort Liebe, sich die Liebe zu anderen Menschen wirklich etwas kosten zu lassen?
Also ich denke an Ned Flanders.
Ja, führ das mal aus für nicht genau Simpson-affine Menschen.
Nein, ich denke wirklich so an den netten Nachbarn, der sich zu viel gefallen lässt, aber eigentlich immer so einen kleinen inneren Groll mit sich führt und denkt, dass die Welt schon ziemlich kaputt ist.
Ja, genau.
Habe ich jetzt wirklich gerade gemerkt, dass du gefragt hast, an was denkst du? Ich denke an Ned Flanders, wenn ich an Christen denke.
Ja. Oder dieser Film, wie heißt der jetzt nochmal? In dem der Typ jeden Morgen so rausgeht und den die Nachbarn begrüßt und so, dieser Ah, ich komme nicht mehr drauf. Egal.
Also da ist ein Typ, der immer rausgeht und die Nachbarn begrüßt.
Ja, das ist einfach so die gelebte, die visualisierte Harmlosigkeit. So einfach, okay. Der strahlt immer und so und hat so sein Häuschen und seine Familie und das ist einfach alles in Ordnung. Aber es ist einfach eine, ich sag mal, es ist oft eine kleine Welt und ich lebe ja auch in einer, oft in einer sehr kleinen Welt. Und ich finde es faszinierend zu sehen, dass Jesus in ganz vieler Hinsicht eigentlich der Antitypus oder die Antithese zu einem zu einer bürgerlichen Existenz war, dass er aufgebrochen ist, dass er eben gerade keine Familie gegründet hat, dass er eben gerade nicht sich irgendwo eingerichtet und sein Wohlfühlparadies errichtet hat, sondern dass er eigentlich sehr risikoreich und ein sehr bruchreiches Leben geführt hat. Und damit meine ich jetzt nicht dieser, ich will jetzt nicht diesen Kurzschluss machen, da haben wir ja schon mal drüber geredet, als wir über das Vorbild Jesu gesprochen haben. Ich meine jetzt nicht diesen Kurzschluss, wir müssen alle Jesus imitieren, indem wir seine Lebensumstände nachmachen und deshalb nicht heiraten und deshalb irgendwie in Galiläa umherwandern als Prediger oder so. Das wäre ein Kurzschluss, den ich nicht ziehen würde. Aber wir müssen uns doch wohl immer wieder herausfordern lassen, wenn wir uns berufen als Christen auf diese Figur Jesus Christus herausfordern lassen von einem Leben, das so gar nicht bürgerlich daherkommt.
Ja, aber damit ist natürlich Jesus in einer ziemlich direkten Weise auch ein Gegenmodell zu meinem Lebensentwurf. Und ich glaube, das ist irgendwo auch logisch, weil wir halt in total unterschiedlichen Lebenswelten gelebt haben und leben. Ja. Also dieser Jesus war mindestens für die Jahre, die ihn berühmt gemacht haben, ein umherziehender Wanderprediger, der irgendwie damit gerechnet hat, höchstwahrscheinlich, dass bald Gottes Reich anbricht oder mit ihm sogar jetzt gleich anbricht. Und ich bin ein Mensch 2000 Jahre später mit Bankkonto, Versicherung, Kindern, einem Schulsystem, einem Swisspass. Also was ich damit sagen will, ist, das Schwierige wäre ja jetzt, Liebe dann darauf zu reduzieren, ob ich quasi auch ohne all diese Dinge leben kann. Mhm. Natürlich habe ich diese Versuchung immer wieder, oder? Dass ich so denke, naja, also wenn du jetzt wirklich ernst machen würdest, lieber Stefan, denke ich, dann würdest du jetzt nicht diesen Sommerurlaub machen oder du würdest nicht Skifahren gehen, sondern du würdest dieses Geld jemandem geben, der jetzt Mühe hat, die Stromrechnung zu bezahlen oder whatever. Mhm. Nur das könnte ich halt immer machen. Ich könnte mir das dann auch überlegen, ob ich nicht einfach billiges Dosenbier trinken könnte, ob es wirklich wieder...
Nein.
Ja, ever.
Nein,
ever.
Aber da könntest du dich auf Luther berufen.
Ja, gut, aber das ist nicht immer die beste Referenz. Aber damit komme ich immer so zu einem Punkt, wo ich jemandem gegenüberstehe, der selbst radikal gelebt hat und an mich einen mega radikalen Anspruch hat, oder? Also so, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Mhm. Wo ich sagen würde, du, bei uns hat sich einiges verändert. Meinst du, das ist wirklich immer noch so?
Ja. Ja gut, also ich würde ja auch nicht, eben, ich würde nicht sagen wollen, dass es nur eine legitime Form der christlichen Existenz gibt und dass die quasi darin besteht, eben als Single unter größten Entbehrungen in der Welt herumzuwandern oder so, das würde ich auch nicht sagen wollen. Aber es ist ja oft eher umgekehrt, dass man eben, dass, ich sage jetzt mal, dass historisch das Christentum sich so stark verbürgerlicht hat und so stark verharmlost hat auch oft, dass man das Gefühl hat, das ist eigentlich die einzige legitime oder denkbare christliche Existenz ist eigentlich mit einer Familie sich niederlassen, wenn möglich bei derselben Frau bleiben, das wäre noch nett und so und dann in treuen und beschaulichen Verhältnissen seine Kinder aufziehen und so. Und dass Leute, die da querstehen, dann fast schon im Christentum, man sieht das ja auch an den Milieus, die von Kirchen noch angesprochen werden. Das sind oft die bürgerlichen Milieus, die in denen das Christentum noch beheimatet ist und so die explorativen und die Narzissten und diejenigen, die irgendwie die on the edge leben und die Risiken eingehen, wie es Jesus eigentlich auch immer wieder gemacht hat. Aber die Leute, die fühlen sich vom Christentum überhaupt nicht angesprochen und das Christentum zielt auch nicht darauf ab, diesen Leuten irgendwie entgegenzukommen. Man hat dann eher das Gefühl, ja, so einer, der da so nicht so, der so unstet lebt, der muss, ein Zeichen dafür, dass er beim christlichen Glauben angekommen ist, ist dann eben, wenn er sich eine Frau und Kinder zutut
und seine Steuern rechtzeitig bezahlt. Okay, und das wäre jetzt das, was ich mit kleinbürgerlich verbinden würde. Das, was ich mit bürgerlich viel stärker verbinde, wäre eine Art Institutionalisierung von Nächstenliebe. Ja. Ich versuche das kurz zu skizzieren. Also als Jesus da seinen Aufbruch und Ausbruch hatte, da hatten wir natürlich total andere soziale Verhältnisse, als wir das heute haben. Und die ersten Christen haben höchstwahrscheinlich damit gerechnet, dass dieser Jesus sowieso ziemlich bald wieder kommt und dann eine neue Zeit, eine neue Welt anbricht. Mhm. So stelle ich mir das mindestens vor. Ja. Jetzt, wir 2000 Jahre später haben es uns ja irgendwie einrichten müssen hier. Mhm. Es gibt übrigens von Dostojewski diese wunderbare Erzählung vom Großinquisitor.
Ja.
Und der Großinquisitor will nicht, dass Christus zurückkommt.
Ja,
und er ist jetzt aber zurückgekommen und er macht ihm schwere Vorwürfe. Hey, du kannst uns hier nicht 2000 Jahre warten lassen, jetzt haben wir alles geregelt und jetzt kommst du wieder. Das hat irgendwo immer so was Pejoratives, wenn man sagt, na ja, also er ist halt nicht gekommen, wir haben es uns jetzt eingerichtet. Aber man könnte ja auch sagen, da ist eigentlich eine riesige Kulturleistung passiert. Mhm. Weil irgendwo ist diese Idee da vom Reich Gottes, von Gerechtigkeit, von Nächstenliebe, die wir leben möchten. Aber wir haben Strukturen schaffen müssen, damit wir das auf Dauer aushalten, auf Dauer machen können. Oder ist das eine, wenn du an einer Bettlerin vorbeikommst und ihr Geld gibst, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn du einen Sozialstaat organisieren kannst, der möglichst engmaschig verhindern sollte, dass Menschen auf Betteln angewiesen sind.
Ja.
Und ich finde, das Bürgerliche ist genau der Versuch, dort Institutionen zu schaffen, wo tätige Nächstenliebe notwendig ist.
Mhm.
Also es ist noch ein kleines Beispiel, wenn Jesus sagt, ihr habt mich besucht, als ich krank war, das ist toll, aber das haben wir heute organisiert mit einer Spitalseelsorge, die das wirklich abdecken kann, die das professionell macht. Und das möchte ich eigentlich ganz gerne nicht ausspielen gegen diesen schon fast ein bisschen romantischen, aufbruchsmäßigen Liebesbegriff.
Ja, ja. Also da kann ich schon mitgehen. Und es finden sich ja im Neuen Testament schon Zeichen dafür, dass das Christentum sich zuweilen auch sehr stark beruhigt hat. Also Paulus kann dann in Pastoralbriefen irgendwie sagen, ja, schaut, dass ihr ein beschauliches, unauffälliges Leben führt. Ja. Da denkt man auch, ja, es ist jetzt nicht unbedingt, was Jesus vorgelebt hat, ein beschauliches, unauffälliges Leben. Da finden sich ja auch so, man könnte sagen, schon gewisse Verbürgerlichungstendenzen.
Genau.
Ich finde es einfach wichtig, deshalb habe ich auch die These aufgestellt, dass wir uns doch immer wieder herausfordern lassen oder diesen Stachel auch setzen lassen oder diese Bereitschaft aufbringen, aus dieser manchmal allzu bürgerlich oder kleinbürgerlichen, allzu in sich eingeigelten Welt aufzubrechen. Und es gibt auch so, ich habe immer wieder Leute erlebt, die mich da auch sehr inspiriert haben. Also es gibt, ich kenne Leute, die eben auch zum Beispiel einen wunderbaren Sommerurlaub geplant haben und dann einem Menschen begegnen, der ihre Hilfe benötigt und dann tatsächlich das Geld aufwerfen und auf den Sommerurlaub verzichten. Ja. Das hat mich immer beeindruckt und ich habe ab und zu auch mich selber mit meiner Frau zusammen hinreißen lassen, Leuten irgendwie Summen von Geld zu schenken, die uns wirklich wehgetan haben, einfach weil wir das Gefühl hatten, wir werden dazu bewegt und ich würde auch nicht sagen, das muss dann immer passieren und man darf sich nichts mehr gönnen und man muss bei allem ein schlechtes Gewissen haben, das wäre es ja dann nicht, aber dass man so diese Bereitschaft wachhält, wenn ich einen Impuls habe, dass ich sage, es kann auch sein, dass das Evangelium oder die Berufung auf Jesus Christus bedeutet, dass ich mal einen richtig radikalen Schritt wage.
Ja, also vielleicht kann man das ja ganz gut vergleichen so mit der Liebe, die man kennt aus einer Paarbeziehung.
Ja.
Also am Anfang so dieses Wurm, verliebt sein, das einfach alles weghaut. Mhm. Oder also man verlässt die Partnerin, mit der man jetzt zusammen ist, für die neue Frau oder den Partner. Man ist bereit, irgendwie ein Umzugsunternehmen zu organisieren. Man muss dem Freundeskreis ganz viel erklären, was da jetzt läuft. Das ist ein mega Rush, der da durchgeht. Und es macht einfach so blang und alles ist anders. Mhm. So. Und dann irgendwann, wenn man zusammenbleiben möchte, braucht es Strukturen.
Yeah.
Man hat dann zum Beispiel eine gemeinsame Wohnung, ein Haushaltskonto. Irgendwann schließt sogar vielleicht jemand eine Lebensversicherung ab. Es kommen Kinder etc. Und das Ganze wird viel strukturierter, viel organisierter, viel weniger spontan. Und dann kommt ab und zu so dieser Ausbruch, wo man sagt, oh, jetzt gehen wir mal wieder für 3 Tage weg, ohne all das Zeug.
Ja.
Und man erinnert sich wieder daran, wie es mal war. Mhm. Und man kann das natürlich belächeln, oder? Und sagen, na ja, das ist halt so quasi, ja, wie soll man sagen, ihr kompensiert damit euer langweiliges Scheißleben oder so. Aber man könnte auch sagen, nein, das ist cool, weil das ist so der Moment, wo sich zwei bewusst wieder an das erinnern wollten, was mal war.
Ja.
Und wenn ich das jetzt auf den Glauben übertrage, dann könnte das heißen, es ist voll okay, Kinder zu haben und die in eine anständige Schule zu schicken und dafür zu sorgen, dass sie ein Zimmer haben mit einem Bett und einem Schreibtisch. Aber es braucht dann vielleicht immer wieder diese Momente, wo man sich daran erinnert, dass die Liebe nicht in dieser Struktur aufgeht.
Mhm. Ja.
Also ein Tipp, den ich mal erhalten habe von einem Kollegen, und ich habe das dann auch immer wieder gemacht, ist, wenn eine Bettlerin oder ein Bettler kommt, dann leere einfach gleich die ganze Geldbörse. Und zwar nicht für den Bettler oder die Bettlerin, sondern um dich immer wieder daran zu erinnern, dass du das eigentlich nicht brauchst, dass du unabhängig bist davon.
Ja.
Und ich glaube eben, dass Liebe sehr viel damit zu tun hat, keine Angst zu haben. Mhm. Also das, was du jetzt sagst, Liebe ist nicht nett, ja, aber ich glaube auch, Liebe ist quasi das Gegenteil von Angst.
Ja, ja,
denn
voll.
Warum füttere ich ein 3a-Sparkonto-Vorsorge-Dingsbums? Ja, nicht deswegen, weil ich denke, dass das jetzt irgendwie das Gute an und für sich ist, sondern weil ich Angst habe, im Alter arm zu sein. Warum kaufen wir uns teure Autos? Weil wir Angst haben, nicht gesehen zu werden. Und sehr viele Dinge kaufen wir oder geben es aus oder investieren unsere Ressourcen in Dinge, weil wir einfach hoffen, damit für andere Menschen etwas zu bedeuten, wichtig zu sein, sichtbar zu werden.
Ja.
Und ich glaube, dort, wo diese Angst nicht mehr ist, da würde ein Freiraum entstehen für mehr Liebe.
Mhm. Ja. Eben, dann könnte man sagen, ja gut, dann ist es aber auch denkbar, dass eben, dass die Liebe uns auch befreit, eben bestimmte Dinge aufzugeben oder zumindest aus Impulsen heraus zu sagen, gut, jetzt, das eigentlich könnte ich auch mit einem anderen Auto leben. Jetzt habe ich mal mein Ego mit diesem Porsche, meinem Ego gut getan, aber ich könnte das Geld auch anders verwenden oder so. Das meine ich ja mit diesem revolutionären Impuls, der auch in der Liebe ist, wie sie mir jetzt auch gerade im Neuen Testament oder im Leben von Jesus begegnet, so dass man diesem revolutionären Impuls immer wieder auch nachgibt und sich nicht zu sehr vereinnahmen lässt von einer christlich kleinbürgerlich harmlosen Kultur, die sich so etabliert hat.
Und ich glaube, die größte Gefahr an dieser kleinbürgerlichen christlichen Kultur ist, dass sie das Christentum dazu nutzt, ihren Ist-Zustand zu rechtfertigen und zu verteidigen. Mhm. Also, das ist mir nicht oft passiert, aber ich habe das gerade auch schon in christlichen Kreisen gehört, dass halt Menschen deswegen arm sind, weil sie halt nicht richtig leben.
Ja, ja, ja.
Also halt nicht so leben, wie das vom Schöpfer gedacht ist.
Ja.
Und da denke ich so, meine Fresse, also da habt ihr euch aber ziemlich weit entfernt von dem, was im Neuen Testament steht, oder?
Ja, ja, sehr gut. Also das gäbe noch eine eigene Folge, aber das ist ein guter Aspekt, dass dieses im Umkehrschluss dann dieses bürgerlich beschauliche Leben dann oft sogar noch eine Überheblichkeit rechtfertigt anderen gegenüber, die vielleicht nicht in so geordneten Bahnen und bei denen der Lohn nicht so regelmäßig und so hoch kommt und so, dass man sagt, ja gut, die haben halt jetzt diese christlichen Lebensprinzipien nicht umgesetzt und deshalb erhalten sie jetzt die Rechnung. Ja. Und da muss ich sagen, da würde man dann wahrscheinlich ungewollt auch über dem Leben von Jesus ein Urteil fällen, das man eigentlich nicht fällen wollte.
Ja, der wäre kein guter Management-Wirtschaftsratgeber gewesen, oder?
Genau, nach christlich
kleinbürgerlichen... Fische vermehren mit Jesus.
Ja. Genau, nach christlich kleinbürgerlichen Maßstäben hätte der dann ziemlich versagt.
Ja. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, er ist nicht arm gestorben und nicht bedeutungslos, das muss man, glaube ich, sagen. Also der hatte Freunde, der hatte auch Frauen im Umfeld, die ihn unterstützt haben und so. Aber der ist sicher ohne doppelten Boden, also ohne Sicherheitsnetz hat der gelebt. Und das ist so was, das mich persönlich immer wieder anficht, weil ich das nicht kann.
Yeah.
Also es macht mir gar nichts, wenn mein Bankkonto leer ist, aber es würde mich mega stressen, wenn ich nicht wüsste, es kommt ja wieder was nächsten Monat. Mhm. Also ich hatte das mal als Student, als ich in Berlin war, hatte ich wirklich kein Geld mehr. Also ich meine jetzt echt gar kein Geld mehr. Ich konnte auch nichts mehr mit der Karte irgendwo holen und niemand hat mir noch irgendwas geschuldet und so. Und dann habe ich natürlich meine Eltern angerufen, die mir geholfen haben. Aber trotzdem, das hat, bis ich dann wieder an Geld kam, hat das 3 Tage gedauert. Aber immer 3 Tage nur. Das ist ja eigentlich gar nicht krass. Ja. Und du weißt ja schon am ersten Tag, dass Geld kommt. Aber habe ich mal 3 Tage ohne Geld gelebt. Dann habe ich gemerkt, scheiße. Das ist so krass. Ja. Du bist von allem ausgeschlossen.
Ja.
Oder wenn dir langweilig ist, gehst du dir irgendwo was kaufen. Wenn du irgendwo vorbeikommst bei einem Kiosk, schaust du, ob du eine Zeitschrift willst, etc. Das sind 1000 kleine Dinge. Und du bist einfach nicht mehr dabei.
Ja.
Und ich wünsche mir irgendwie für mein eigenes Leben so eine Balance, dass ich es wirklich genießen kann, dass es mir gut geht, aber dass ich im Letzten dann doch nicht davon abhänge.
Ja.
Also ich hoffe immer, dass ich den Job auch noch machen würde, wenn ich weniger verdienen würde und wenn wir schlechter leben müssten.
Ja. Ja.
Und das, ja, daran zeigt sich jetzt vielleicht nicht unbedingt diese gefährliche Seite von Liebe, aber vielleicht dieses nicht von Angst beherrscht zu sein.
Ja, ja, ja.
Jo, also wir haben eigentlich über Liebe sprechen wollen, die nicht nett ist, und haben dann ganz viel über Geld geredet. Uns nimmt natürlich Wunder, wie ihr das seht. Wie geht ihr um mit euren Ressourcen, die ihr habt? Wofür investiert ihr euer Leben? Was ist euch wichtig dabei? Und bezieht ihr das in irgendeiner Art und Weise auf Jesus? Gibt es da was ihr von diesem Leben gelernt habt und euch irgendwie von so einer Liebe anstecken lasst? Wie macht ihr das mit Kompromissen etc. pp.? Bitte schreibt uns, das interessiert uns brennend, und wir werden wieder eine Zwischenfolge machen, die wir in einer Woche dann ausstrahlen werden. Und da sind wir immer froh um kluge Kommentare, die an all das gedacht haben, was wir bei unserem Gespräch jetzt vergessen haben. Jetzt wünschen wir euch eine gute Woche. Wir hören uns wieder. Bis bald.
Tschüss. Tschüss.